Herzlich willkommen beim Andromecast. Wir sind zurück und beschäftigen uns auch heute gleich mit der nächsten Folge, die da heißt, hallo Yvonne.
Hallo Kai.
Also die Folge heißt nicht Hallo Yvonne, sondern...
sie heißt jetzt auch nicht Hallo Kai, sondern sie heißt Pax Magellanics oder auf Englisch The Mathematics of Tears. Und ja, Mathematics ist kein Wort, an dem ich mir nicht die Zunge breche.
Aber offenbar klappt das besser, als wenn du Andromecast sagst.
Ja, ich glaube, wenn ich es nicht muss, kann ich Andromecast auch besser sagen.
Yeah. Gut, wir befassen uns mit der nächsten Folge und ja, mal sehen, ob es unsere kürzeste Folge bisher wird, denn es passiert einfach nicht so schrecklich viel in der Folge. Also die wirkt irgendwie so aufgebläht auf 42 Minuten, aber gefühlt kann man die Hälfte davon rausschneiden.
Naja, es passieren halt schon Sachen, aber irgendwie in meinen Notizen steht dann so Sachen wie, sie kämpfen. Sie kämpfen immer noch.
Genau. Oder sie tun komische Dinge. Ja.
Tun sie das nicht manchmal?
Ich glaube, das tun sie immer.
Ich wollte es nicht sagen, aber es lag mir auf der Zunge.
Genau. Lass uns besser mal zum Zitat kommen.
Wenn Hoffnung der Motor der Seele ist, dann ist Pflicht der Navigator und Liebe ist der Treibstoff. Saninax Rifati, oberster Kommandeur der Ehrengarde, aus Überzeugungen und Ermahnungen.
Was hältst du zu dem Zitat? Denkst du, das passt ein bisschen zur Folge?
Ja, also im weitesten Sinne trifft es auf jeden Fall Themen, die vorkommen. Hoffnung, Seele, Pflicht und Liebe kommen alle vor.
Genau, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ja, man wird vielleicht mal ein bisschen über KIs sprechen müssen innerhalb der Folge. Aber wie gesagt, lass uns mal Schritt für Schritt durchgehen und auch vielleicht nichts spoilen, denn wir haben auch, glaube ich, Zuhörende, die die Folgen nicht gucken. Und ich glaube, das wäre in der Folge fatal, wenn wir irgendwas verraten würden vorab.
Jetzt habe ich leichte Angst, dass ich nicht weiß, was du meinst. Mir fällt nur eine einzige Sache ein und die hatte ich nicht vor zu erwähnen. Aber ich hoffe.
Genau, und wir gehen einfach mal Szene für Szene durch. Hast du noch Vorbemerkungen, irgendwas zum Autorenstab?
Die Autoren waren diesmal Ashley Miller und Zach Stentz. Hatten wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal. Der Regisseur war TJ Scott. Ich meine, auch den hatten wir schon. Die Erstausstrahlung war am 29.01.2001 und in Deutschland die Erstausstrahlung war am 14.11.2001.
Diesmal sehen wir zu Beginn der Folge auch nicht die fliegende Andromeda, sondern diesmal sieht man offenbar eine parkende Andromeda.
Aber wir sehen die Andromeda.
Immerhin, genau. Und im nächsten Moment sehen wir auch schon Harper im Steuermannssessel oder diesem unbequemen Ding dort. Und der liest gerade vor, dass Drance nicht da ist. Und das scheint Dylan sehr zu freuen.
Ja, also unwahrscheinlich. Ich habe nur gedacht, oh ja, schon wieder. Hatten wir das nicht erst.
Ja, diesmal fehlt Drance in dieser Folge. Also die fehlt komplett. Und ja, Dylan scheint das nicht sonderlich zu gefallen. Also scheinbar ist da ein ständiges Kommen und Gehen. Er sagt das selber. Ja, Harper geht zum Surfen. In der nächsten Szene hört man das. Und Raph ist auch ständig auf irgendwelchen spirituellen Kursen. Und da habe ich das ein bisschen aus Metaperspektive betrachtet. Und eigentlich beschwert die Serie sich über sich selbst, dass ständig Leute fehlen.
Ja, das stimmt. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, er hat sich nicht über Tier beschwert, oder?
Genau, Tier ist ja in der Regel, der war bisher eigentlich immer da oder motzig auf seinem Quartier, oder?
Ja, eben, aber ich meine, allein schon, dass er motzig auf seinem Klavier, er war motzig auf seinem Klavier. Ich stelle mir gerade leider Tier so halb liegend auf einem Klavier in einem Kleid vor, singend, wenn jemand spielt, oh mein Gott.
Ja. Wollen wir das wirklich sehen?
Ich will es ja auch nicht sehen, das ist in meinen Kopf gekommen. Deswegen habe ich gedacht, wenn schon ich leiden muss, müssen jetzt alle leiden. Es tut mir leid.
Der spielt irgend so ein aggressives Klavierstück. So stelle ich mir den vor.
Ja, nee,
vor.
Der spielt ja nicht. Der liegt ja drauf.
Achso, okay, du meinst, das Klavier spielt selbst. Okay.
Nee, also kennst du das in diesen Filmen? Ist meistens auch ein Älteren, wenn dann jemand Klavier spielt und eine Frau in so einem langen Kleid.
Ach, okay, ja. Okay.
Ja, und hier ist die Frau in dem langen Kleid, die auf dem Klavier liegt und singt.
Und es stehen noch ein paar Kerzen drumherum. Ja, okay.
Ja.
Und Dylan spielt.
Oh Gott. Entschuldigung für das Geräusch. Ich habe mich gerade an mir selbst quasi verschluckt.
Okay, ja, dieses Bild bekommen wir jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, kommen wir schnell dazu, dass Dylan das unglaublich findet und meint, sie denkt wohl, dass sie seien ihr persönliches Kreuzfahrtschiff. Und mit einem ziemlich genervten Blick verlässt er die Brücke.
Eine andere Szene, die wir auch nie mehr vergessen werden. Ich habe eine Wassermelone getragen.
Ja, ich weiß, ich musste, als du angefangen hast, daran denken. Ja. Und zwischen Baker und Dylan, weil Baker ihm vorher geht's dann ja auch im Flur mit einer Unterhaltung weiter, von der ich, bilde ich es mir ein, oder hatten wir halt auch so eine Unterhaltung schon vor kurzem?
Wir hatten schon mal so eine ähnliche Unterhaltung, aber hier ist Dylan wirklich volle Kanne auf 180 und er beschwert sich darüber, dass die Leute einfach immer verschwinden, ohne ihn offenbar zu unterrichten oder ihm hinter irgendwelche Flexis zu hinterlassen mit Abschiedsbotschaften. Also da hat offenbar keiner die Eier, mal zum Captain ins Quartier zu gehen und sagen, ich muss mal weg.
Ja, das stimmt. Beziehungsweise ich glaube, das liegt nicht mal daran, dass die keine Eier haben, sondern weil bei BK war es normal und die sind einfach abgezogen. Ich glaube auch vor allem bei Trans ist es so, ja, ihr ist auch, ich glaube, Trans ist tatsächlich von allen am meisten wahrscheinlich sogar klar, dass Dylan was dagegen hat, aber sie scheißt da trotzdem drauf.
Ja, Trans kann vielleicht sogar so Art vorausahnen. Im Moment, der braucht mich in dieser Folge hier gar nicht, deswegen kann ich mal ruhig verschwinden.
Oder es ist sehr ungünstig, wenn ich jetzt da bin, weil ich Dinge wissen könnte. Man weiß es nicht.
Ja, wird ja zu verzwickt jetzt. Lassen wir einfach mal weitermachen, denn
ich wollte noch kurz was einwerfen. Ist total doof, aber mir ist aufgefallen in dieser Folge, dass ich irgendwie Flexis toll finde.
Erklär uns das mal.
Also ich finde das Konzept von Flexi eigentlich ganz nett. Es ist halt nicht so extrem nah an einem Pad bei Star Trek und das finde ich halt schon mal gut. Aber die Funktion, die es hat, finde ich praktisch. Und das Ding ist nicht durchsichtig. Und so ein bisschen erinnert es einfach an die Sachen, die es bei Babylon 5 zum Lesen gibt. Aber die sind halt relativ durchsichtig. Ich finde, beim Flexi wirkt es immer noch so, dass man wenigstens mitgedacht hat. Man hat eher so ein Folienteil, aber das Teil ist nicht so wie, oh, wir lesen jetzt mal und ist ja blöd, wenn wir keinen vernünftigen Hintergrund haben, weil das Ding ist durchsichtig. Aber weiß ich nicht, du kannst damit Daten abspielen und alles. Irgendwie mag ich das Konzept. Es nimmt nicht so viel Platz weg, es ist schmal. Es ist jetzt ein doofes Detail, aber irgendwie ist mir aufgefallen, ich finde das Konzept so serientechnisch halt auch ganz gut.
Ja, aber so rein anwendertechnisch ist das Ding doch eine Katastrophe. Ich meine, das muss man immer so halten, mit dem Daumen so einknicken, damit es auch oben nicht wegwabbelt, wenn man drauf drückt. Also ich finde das nicht sehr anwenderfreundlich.
Ein bisschen stabiler könnte es sein, gebe ich zu.
Naja, aber es wäre vielleicht mal eine Idee, man könnte Samsung mal verraten, wie man flexible Folien oder Displays baut. Und die haben da offenbar im Moment noch Schwierigkeiten, sowas in der Realität umzusetzen.
Naja gut, aber sei mal ehrlich, wenn die Schwierigkeiten ein paar tausend Euro kostet und den Leuten ist es egal, dann haben sie vielleicht auch einfach keine Schwierigkeiten, weil sie sich sagen, sollen die Anwender testen, die geben es eh aus.
Ja, möglich. Okay, aber man sieht ja jetzt hier Dylan, der ist in seinem Quartier, spielt dort ein bisschen Basketball und beschwert sich jetzt bei Romy immer noch weiter darüber, dass die Leute immer verschwinden.
Ja, Romy verteidigt aber die Crew auch, weil sie meint halt, sie haben halt gute Herzen und das Commonwealth hat man ja auch nicht an einem Tag erbaut. Weil Dylan beschwert sich letztlich ja darüber, dass die Crew die Mission, die er hat, nicht interessiert. Und von wegen, ja, die sind nur wegen Essen und einem Schlafplatz beigetreten. Und ich dachte mir so, das fällt dir aber nicht erst jetzt auf, oder? Ich meine, gut, er hat dieses Gespräch am Anfang nicht gehört, aber seien wir ehrlich, warum sollten die Leute plötzlich Feuer und Flamme für seinen Plan sein? Er soll froh sein, dass sie da sind.
Ja, stimmt so. Naja, Baker kommt jetzt auch dazu. Entweder hat die ganze Zeit sowieso vor der Tür gestanden, denn sie war ja auch eben mit Dylan unterwegs, irgendwohin, wo auch immer die hingegangen sind. Aber die kommt jetzt auch hinein und stößt zu diesem Gespräch dazu. Und eigentlich hört man jetzt genau dasselbe nochmal, was wir eben auch schon gehört haben, nochmals.
Das stimmt. Ganz kurz nochmal wegen davor auf dem Gang. Ja, ich glaube, Dylan ist einfach nur genervt abgehauen und sie ist ihm, glaube ich, tatsächlich nur kurz hinterhergekommen, um ein Gespräch mit ihm zu führen und hat ihn dann halt abziehen lassen. Aber sie versucht ihn ja auch gleichzeitig abzulenken, weil sie erzählt ihm von der Liste, die sie hat, die hat sie auch dabei, weil der gute Jaren-Text, den wir ja aus der Pilotfolge kennen, der die Andromeda versucht hat zu bergen, hat eine Liste mit insgesamt um die 40 Schiffen und die Andromeda, also der Ehrengarde mit oder vermuteten Schiffen und die Andromeda, wie wir jetzt erfahren, war tatsächlich auch erst das 6. Schiff, wo sie vorbeigucken geflogen sind und auf dem Weg, den sie jetzt eh fliegen würden, wäre eins von diesen Schiffen.
Genau. Rein zufällig erfährt man heute davon, dass es noch mehrere von diesen Schiffen offenbar gibt. Heute beschäftigt man sich aber nur mit diesem einen. Das heißt, irgendwo da draußen sind noch viele andere. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, oder könnten andere sein. Genau.
Okay, faszinierend.
Ich finde ja, in der Pilotfolge kam das jetzt aber auch nicht so rüber, dass die da schon mehrere Schiffe gesucht haben. Aber okay.
Nö, das ist denen halt jetzt in der Folge hier erst eingefallen. Ich weiß. Ja. Aber ich finde schön, dass man Jaren-Text zumindest nochmal erwähnt. Das ist diese Rattenspezies aus der Pilotfolge, der so ein bisschen, ja, so ein ja, komischer Typ war.
Ja, Sharon Tex. Ich weiß gar nicht. Hatte ich das letztens geschrieben? Ich muss mal gucken, ob ich dir das schreiben wollte oder geschrieben habe.
Du hast letztens irgendwas geschrieben zumindest, ja.
Genau, aber halt das mal im Hinterkopf.
Okay, ja, mal sehen.
Aber sie hat ja auch Erfolg damit. Also Dylan denkt sich so, super, gucken wir nach.
Fliegen wir mal hin, gehen gucken. Und genau das tut man jetzt auch. Man fliegt zu dieser Stelle, wo dieses Schiff sein soll.
Harper im Übrigen ist alles nur nicht begeistert, weil begeistert sehr passend ist, denn er erklärt uns jetzt, wir fliegen zum Geisterschiff von Tau Ceti 6 und das möchte er nicht, weil da sind schon Bergungsschiffe und sogar irgendwelche Piraten verschwunden und das sei so ein goldenes Schiff oder golden leuchtendes Schiff und das sei verflucht.
Ja, genau. Und man kommt ja relativ flott auch dort an und entdeckt das Schiff auch hinter so einem Asteroiden ein bisschen versteckt. Und das sieht ja eigentlich fast genauso aus wie die Andromeda. Nur mit ein paar klitzekleinen Unterschieden, die da sind.
Es ist ein goldenes Schiff. Was,
genau, das ist auch, glaube ich, der einzige Unterschied.
Du hast mich jetzt auch verwirrt. Ganz interessant ist übrigens auch, das Asteroidenfeld, auf das sie stoßen, das gibt's auf den Sternenkarten nicht. Stattdessen Planet, aber ich glaube, der Planet ist jetzt der Asteroidengürtel. Ja, genau, wir entdecken das goldene Schiff. Das ist halt letztlich natürlich die Andromeda und die haben das mit so einem Gelbfärbeeffekt gemacht, dass die Andromeda so aussieht. Mit einer Gelbverschiebung genau genommen.
Okay.
Die Animatoren. Und wir hören dann auch plötzlich eine Stimmübertragung, die sagt, keine Tränen und sich immer wieder wiederholt. Ja, ich bin von Harper tief beeindruckt, denn er hat sich scheinbar nicht in die Hose gemacht, was ich an der Stelle nach der Geisterschiff-Sache vielleicht sogar verstanden hätte.
Ja, Harper ist ja so ein kleiner Hosenscheißer manchmal.
Ja, das auch.
Ja, es wird ja auch so aufgezogen ein bisschen, also dass das irgendwie so ein bisschen gruselig wäre. Und gruselig wird es ja später in der Tat, nur auf eine andere Art und Weise, als uns vielleicht hier so ein bisschen angekündigt wurde.
Das stimmt. Dann fliegt die Crew ja mit der Eureka Mahu zu dem fremden Schiff und wir erfahren ja so ein paar Sachen über das Schiff. Das Schiff sieht nicht nur aus wie Romy, also wie die Andromeda, sondern es ist ihre große Schwester. Es ist auch sozusagen das erste Schiff der Heritage-Klasse. Ich sag sozusagen, da weil sie das in der Folge gesagt haben und ich fand sozusagen auch komisch. Die Pax, wie sie kurz genannt wird, wurde verehrt und bewundert. Die hat halt große Taten vollbracht. Unter anderem hat sie eine vidranische Prinzessin vor den Magog gerettet. Heute habe ich es nicht mit dem Namen, denn den habe ich mir nicht merken können, blöderweise vergessen aufzuschreiben. Und man merkt halt, dass zwischen Romy und der Pax halt vielleicht nicht unbedingt ein extremes Band ist, aber man merkt halt, sie leidet mit ihr mit ihrer Schwester. Wir werden ja heute auch nochmal die Bezeichnung fühlendes Schiff hören. Also man merkt halt wirklich, Romy hat Gefühle.
Ja, genau. Man wird aber nicht sehr gut willkommen geheißen auf diesem Schiff, denn die Selbstverteidigung bzw. das Verteidigungssystem aktiviert sich und sie wird erstmal beschossen eine Weile.
Genau. Dann öffnet sich aber eine Tür und da kommen dann eine blonde Frau und Crewmitglieder raus, die nicht schießen sollen und auch bitte das Verteidigungssystem deaktivieren sollen.
Und man ist offenbar sehr überrascht, als Dylan hier steht, denn sie salutieren, glaube ich, sogar direkt und freuen sich, dass dort noch jemand der Ehrengarde überlebt hat und existiert.
Wir lernen an der Stelle Lieutenant Jill Pierce und ihren Ingenieur Dutch kennen. Also Dutch ist hat eigentlich einen asiatischen Namen, meint aber, ja, nennt mich einfach Dutch. Was ich interessant finde, weil Dutch wird uns ja quasi auch noch ein bisschen, also nicht Dutch als Charakter, aber das Wort Dutch wird uns noch ein bisschen begleiten. Im Deutschen jetzt nicht so sehr, aber...
Ja, was sehr überraschend jetzt hier ist, in einem der folgenden Gespräche, dass diese Crew offenbar auch seit über 300 Jahren dort ist und an der Stelle habe ich mir gedacht, okay, wird dort vielleicht von diesem Asteroidenfeld so eine Art Verjüngungseffekt irgendwie ausgelöst? Denn offenbar haben die auch keinerlei Interesse, dort wegzufliegen, sondern die wollen einfach dort bleiben und zwar seit 300 Jahren scheinbar schon.
Ja, ich habe gedacht am Anfang, dass sie halt ja quasi in so einer Zeitblase feststecken. Nicht wie Dylan im schwarzen Loch, weil für ihn verging die Zeit ja gefühlt gar nicht, weil das wird halt schon klar, für die ist die Zeit vergangen. Aber ja, irgendwie, dass die Zeit halt einfach keinen Einfluss hat, weil es ja, gut, letztlich im Prinzip dasselbe ist, was du meinst. Aber es war halt auch so mein Gedanke. Irgendwie, irgendwas muss da mit zusammenhängen.
Ja, ich finde den Gedanken ziemlich horrormäßig, 300 Jahre auf diesem Schiff dort zu verbringen. Und was tut man auf so einem Schiff 300 Jahre lang?
Ja, da kommen wir ja nachher auch so ein bisschen zu. Aber ja, also
das waren nur die Gedanken zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Was macht man 300 Jahre dort? Ja.
Ja, eben. Also, die sind sehr routinierte Offiziere. Ja, es ist, ich glaube, ich würde auch echt durchdrehen.
Ja, vermute ich schon nach 2 Wochen. Und jetzt ja. 300 Jahre.
Ich habe vor allen Dingen gedacht, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe halt auch gedacht, die können da einfach nicht weg, dass die da irgendwie festhängen.
Klar. Okay. Naja, wir werden später sehen, wie es sich entwickelt. Auf jeden Fall, Harper ist auch wieder in seinem Element und der gibt erstmal noch ein paar sexistische Sprüche ab Richtung diesem Offizier hier, der aktuell die Leitung hat, beziehungsweise das Kommando, und bekommt dann, glaube ich, von Baker sogar noch so einen Nackenschlag.
Ja, sie haut ihm voll in den Nacken, weil er halt schon wieder wunderbar charmant ist. Ja. Ja, Baker hat ja auch am Anfang gedacht, das wären die Nachfahren der Crew, aber ja gut, der Zahn wurde ihnen sehr schnell gezogen.
Genau. Und es gibt anschließend ja auch ein persönliches Gespräch zwischen, wie heißt sie doch gleich, Name?
Jill. Also ich habe mir nur ihren Vornamen, also Jill Pierce. Jill.
Da geht's ja, glaube ich, schon darum, dass die sich irgendwie anschließen sollen, um ein neues Commonwealth aufzubauen. Und scheinbar hört man in dem Gespräch schon ein bisschen raus, dass da offenbar irgendein Problem besteht, denn so richtig Interesse scheint sie ja nicht zu haben.
Ja, es ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen, aber naja, gut, ich sag mal, wenn du da irgendwie so 300 Jahre feststeckst und alles, ist halt die Frage. Ich meine, wenn du so überlegst, könnte ja auch sein, wenn die da rausfliegen, zerfallen sie sofort zu Staub. Aber ich weiß, was du meinst, sie ist sehr zögerlich.
Ja, genau. Man erfährt ja kurz vorher noch, dass der eigentliche Kapitän des Schiffs gar nicht mehr lebt, sondern der ist schon vor längerer Zeit verstorben und sie war, glaube ich, erster Offizier, sagt sie uns zumindest.
Genau, und der ist halt bei der Sache verstorben, bei der der Planet zerstört wurde. Laut Jill waren das Nietzscheaner.
Genau, richtig. Aber ist dir auch schon aufgefallen, dass sie hier ein bisschen versucht, mit Dylan zu flirten?
Ja, ich fand's auch merkwürdig. Also ich meine, ich finde, man merkt auch da schon so ein bisschen, dass sie auch was scheinbar mit dem alten Captain gehabt hat. Also fand ich, dass man es schon ein bisschen gemerkt hat, weil sie redet ja dann, also die beiden stellen fest, dass sie denselben Kurs für Offiziere besucht haben und sie reden über eine Kneipe und sie redet dann auch über den Lieblingsdrink von Roig und nicht über den von sich selbst. Also ich fand das auch so ein bisschen seltsam. Aber ja, das mit dem Flirten halt auch.
Und in der nächsten Szene hört man ja ein Gespräch, dass sich alle wundern, warum die KI des Schiffs nicht aktiv ist. Also die ist offenbar außer Betrieb oder wurde außer Betrieb gesetzt und das ist so ein kleines Mysterium jetzt erstmal.
Das stimmt. Wir bekommen aber, fällt mir gerade auf, in der Szene vorher auch noch eine Erklärung dafür, warum die da sind noch. Weil das nächste Sternsystem, zu dem sie hätten fliegen können, weil ihr Slipstream ist kaputt, hätten sie halt mit dem langsamen Antrieb erst in 500 Jahren erreichen können und sie haben sich halt gedacht, ja, wir warten jetzt, dass uns jemand rettet.
Ach so, okay, ja gut, 300 Jahre wartet man dann einfach, okay.
Ja.
Bevor die Voyager hätte das gemacht.
So, lustigerweise habe ich an der Stelle gedacht, was hätte wohl Janeway in der Situation getan?
Ja. Ja. Naja, gesagt, man fragt sich jetzt hier auch, warum die KI nicht mehr funktioniert und ob es erforderlich sein sollte, sie zu löschen und neu zu starten.
Ja, wir erfahren dabei halt auch, wenn KI gefährdet ist, dann löscht das Commonwealth sie halt, um die Daten in Sicherheit zu bringen, sage ich mal, die KI hat. Und dann löscht man sie, programmiert sie neu, damit ist aber die ursprüngliche KI auch tot. Und das findet Romy halt auch sehr traurig und Dylan versucht sie auch aufzumuntern und meint, ach, dazu wird es schon nicht kommen.
Und dann betritt unser Captain Hunt auch die Brücke der Pax, nenne ich sie jetzt einfach mal, das andere ist mir zu blöd auszusprechen.
Ja, ich nenne sie auch immer nur Pax.
Und dort sind ein paar übereifrige oder sehr eifrige Offiziere offenbar. Und also ich fand diese Szene witzig, als der sich hier so vorgestellt und aufgeblustert hat. Dies funktioniert, jenes funktioniert, alles ist ein Top-Zustand. Und Baker stand hinten dran, so mit so einem ganz merkwürdigen Gesichtsausdruck, ja. So halt doch mal die Backen jetzt. Das ist auch so aufgefallen.
Ja, aber ja gut, ich sag mal so, endlich ist da wieder ein Captain, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, sie hatten vorher einen ersten Offizier, der das auch gut gekannt hat, so ein bisschen runterschrauben könnten sie. Was ich lustig finde, ist, Dylan meint dann ja noch zu Baker, ja, er bräuchte salutieren nicht, aber er mag es und ich denke mir so, außer es macht Trance. Als Trance salutiert hat, fand er das nicht so geil.
Und auch dieses stillgestandene Captain an Bord aus der letzten oder vorletzten Folge, das wollte er eigentlich gar nicht haben. Und hier fährt er jetzt total darauf ab und ist auch voller Bewunderung, wie dieses Schiff dort funktioniert und dass dort überhaupt mal so viel los ist, auch auf der Brücke. Also da ist ja Gewusel auch. Ja, und dann kommt ja auch Jill rein.
Den lobt sie und ihren Stil und Becker sitzt daneben und ich weiß nicht, es sah irgendwie so aus, als wenn die neue Mitschülerin gerade die Klasse betreten hat und ihr Schwarm würde jetzt viel zu viel Aufmerksamkeit für die Neue haben. So sieht Becker ein bisschen aus. Also nicht im Sinne von eifersüchtig so, ich bin in den verknallt, sondern wirklich so, okay, hoffentlich findet der jetzt keinen neuen ersten Offizier.
Ja, aber hier die Jill sagt auch, okay, es ist wunderbar, jetzt ist endlich mal wieder ein Captain an Bord. Und hier habe ich schon so leise Zweifel bekommen, ob das, was wir zu sehen bekommen, wirklich dem entspricht, was wir zu sehen bekommen. Das klingt jetzt mysteriöser, aber das würde ich später aufklären.
Ich fand es auch merkwürdig, weil ich habe mir so gedacht, ja, es ist alles schön, Jill, aber da draußen ist die Andromeda und der ist der Captain der Andromeda. Also weißt du, wenn er jetzt mit der Maru gekommen wäre, also die Andromeda würde nicht existieren.
Ja, genau.
Dann hätte es ja Sinn gemacht, aber so macht es absolut keinen Sinn.
Fand ich ein bisschen merkwürdig und meine Theorie ging in die Richtung schon, in der es am Ende so ein bisschen tatsächlich auch aufgelöst wurde. Aber gut, da verrate ich jetzt noch nichts so. Wäre auf jeden Fall ein hervorragend geführtes Schiff und er schlägt ja jetzt sogar vor, dass Jill doch das Kommando einfach dauerhaft übernehmen soll.
Genau. Das meinte, ja, dann lass uns das doch bei einem Offiziersdinner um 21 Uhr besprechen. Und Picker meint dann, wäre 20 Uhr nicht besser für den Blutzuckerspiegel. Ich fand, das war so ein Versuch von Becker, sich selbst einzuladen, den Jill dann aber ein bisschen abgewügelt, also nicht mal abgewügelt, aber nett in eine andere Richtung geschoben hast. Der Fähnrich von eben, ich glaube, es war der von eben, soll ihr doch die Offiziersmesse zeigen, da kann sie jetzt was essen.
Der Robokoch.
Ja, stimmt. Vielleicht funktioniert der Robokop auf der Pax ja ganz gut diesmal. Aber Becker guckt dann auch schon wieder so und wirft auch vor allen Dingen Dylan noch so einen direkten Blick zu und dann gehen sie. Also dann geht sie.
Genau, und dann switchen wir auch kurz auf die Maru, meine ich das. Und dort ist die, ach, jetzt habe ich den Namen schon wieder nicht auf dem Schiff.
Romy?
Romy, genau. Ach Gott, also mit diesen Namen. Ich brauche eine Namensliste hier in Zukunft vor meinen Augen. Ja, Romy möchte jetzt in Erfahrung bringen, warum die KI außer Betrieb ist und sie klingt sich selbst ein. Und die Szene fand ich so ein bisschen gruselig im Anschluss.
Hast du gehört, wer mit ihr gesprochen hat, wie das Interface der Maru klang? Das wir nicht so oft hören. Ich glaube, einmal haben wir es schon gehört. Aber hast du denn die Stimme erkannt?
Boah, nee, sag's mir.
Worf.
Echt? Okay, ja. Klasse. Ja, sehr gut erkannt, ja. Aber war es die deutsche Synchronstimme, oder?
Ja, ja.
Ah, okay, ja. Sehr cool. Ja. Er ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Dafür ist mir Picard aufgefallen und dir nicht.
Genau.
Naja, aber wie gesagt, die Szene, die wird jetzt ein bisschen gruselig, denn Romy begibt sich in diese KI hinein und sie sieht dort auch eine andere Figur, aber die sieht so ein bisschen unheimlich, die bewegt sich auch so unnatürlich ein bisschen. Und da habe ich gedacht, okay, was ist denn da mit der los? Ja, wie hast du das gesehen?
Ja, es wirkt so ein bisschen wie Ausdruckstanz. Nein, es wirkt nicht. Ausdruckstanz hört sich jetzt lächerlich an. Aber ja, wir sehen so eine eher verschwommene, verhüllte. Ja, es ist nicht so ein klar definierter Körper. Es ist irgendwie so sehr. Ich habe die ganze Zeit überlegt, an was mich das erinnert, aber ich weiß es nicht. Körper. Und man sieht halt, ja, ich glaube, es sind wahrscheinlich auch nur Einsen und Nullen, die so durch diesen Körper hat.
Ja, genau.
Die windet sich so hin und her.
Das sieht so ein bisschen zombie-mäßig aus. Ja, ja.
Und nicht nur ihr Aussehen ist ja komisch, weil sie sagt ja dann auch sehr seltsame Sachen. Sie sagt zum Beispiel, kann Silikon weinen? Das habe ich nicht richtig verstanden, was sie in dem Satz noch gesagt hat. Ich glaube, rollen Computer, also es hat sich so angehört. Dann fragt sie, was ist der binäre Code für Traurigkeit? Also schon wieder so seltsame Kommentare, wie auch ganz am Anfang, als wir diese Nachricht von der Pax bekommen haben, als die Crew noch auf der Andromeda war. Auch das gibt dem Ganzen so einen sehr seltsamen Touch.
Genau, fand ich auch sehr merkwürdig und wie gesagt gruselig. Und im Hintergrund sind ja auch überall so Stimmen zu hören, irgendwie so durcheinander quasseln. Ja, sehr komische Szene auf jeden Fall. Romy erfährt aber hier irgendwie auch nichts weiter und man sieht dann nur noch eine kurze Sequenz, so eine Art Erinnerung scheinbar, so ein Datenabruf, was dort auf der Pax dann irgendwie wohl passiert ist.
Weil man sieht halt irgendwie den Tag des Kampfes und man sieht Captain Warwick, der zu Jill sagt, er bräuchte sie on board und ich finde irgendwie an der Stelle ist es auch sehr seltsam, weil Jill, finde ich, spult immer so ein bisschen vor und zurück. Sie sagt ganz immer dieses Bild, geh mal vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Immer so ganz minimalisch Stück.
Ja, aber an der Stelle hier, als man die Jill in dieser Erinnerung in Anführungszeichen sieht, mit dem Captain sprechen, da habe ich durchschaut, was Sache ist.
Ja, ich fand es interessant, dass man sie sieht.
Genau, und da, kurz darauf sieht man ja nochmal diese bisschen gruselige Person, die wir eben gesehen haben, dass die KI darstellen soll und die bewegt sich noch ein bisschen komisch und dann wird Romy ja auch aus diesem Programm rausgeworfen.
Sehr, sehr unsanft. Dylan ist jetzt wieder zu Hause.
Genau, der fliegt mal wieder fleißig hin und her. Und Romy sagt, dass nennt ihre Zweifel, dass die KI sie nicht mal erkannt hätte und dass ihr das alles ein bisschen komisch vorkommt.
Dylan meint nur, ja, sie soll es weiter versuchen. Und tief in immer in der Pax wüsste die schon, dass sie ihre Schwester ist, während er sich schick macht fürs Dinner und seine Uniform anzieht.
Und im folgenden Gespräch zwischen Rev, den sehen wir jetzt auch erstmalig hier, und ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass wir in den letzten Folgen, dass der nicht mehr so diese schönen Weisheitsgespräche mit Dylan hatte. Das habe ich ein bisschen vermisst irgendwie. Aber gut, hier spricht er jetzt mit Baker und der sagt auch, da wäre irgendwas ein bisschen mysteriös. Also da wurde uns vermutlich nicht alles erzählt von Seiten der Pax.
Und er meint halt auch, ja, die Zellen sind tatsächlich 300 Jahre alt. Er stellt aber auch fest, dass die Crew der Andromeda, die an Bord war, ganz normal weitergealtert ist. Und auch Baker meint, in ihren Piloteneingeweiden spürt sie, dass da was nicht stimmt.
Ist sehr offensichtlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und im nächsten Szene sieht man auch unseren Meister der Miesmuscheligkeit Tier im Flur mit Dylan. Und der scheint ein bisschen skeptisch zu sein, dass er möchte, dass die Pax sich irgendwie denen anschließen.
Ja, er meint halt auch, Dylan soll Jill nochmal fragen, wer denn den Planeten zerstört hat. Weil es macht keinen Sinn. Die Nietzscheaner haben den Planeten quasi schon erobert. Dann zerstören die den Planeten nicht. Und außerdem gäbe es nur eine nietzscheanische Waffe, die das machen könnte. Aber dafür gibt's einfach keine passenden Spuren. Natürliche Ursachen hat er auch ausgeschlossen. Ja, und Dylan fragt dann Tier, ob er meint, dass er denkt, dass Commonwealth hat den Planeten zerstört. Und Tier meint halt, naja, Dylan soll seine eigenen Schlüsse ziehen.
Genau, also hier wird dem Zuschauer eigentlich nur nochmal erzählt, was eigentlich Dylan auch schon klar war, dass hier einfach irgendwas nicht stimmt. Das wurden sie halt schon in zwei Szenen hintereinander irgendwie vor den Kopf schon gehalten. So, hier, guckt, versteht, hier stimmt irgendwas nicht. Aber ja, gut, eine Szene eigentlich fast zu viel. Aber gut, hier muss auch irgendwas zu tun haben. Und wenn er nur wieder irgendwie krantig irgendwas von sich gibt.
Aber neben Tier war auch ein ganz besonderer anderer Nebendarsteller in der Szene. Also als ich die Szene gesehen habe, habe ich gedacht, also eigentlich braucht die Leiter braucht auch einen eigenen Platz im Abspann, denn da lehnt dagegen. Also Leitern weiß ich nicht. Ich habe mein Auge auf Leitern in Andromeda geworfen momentan. Daran bist wahrscheinlich du schuld.
Ja, ich achte eher auf Androiden.
Ja, ich weiß. Aber stimmt, ja, ich achte immer auf die Leitern, du immer auf die Androiden.
Hier stand übrigens einer in derselben Szene im Hintergrund.
Den hab ich nicht gesehen. Vielleicht war ich in dieser Folge auch leicht überfordert. Nein, wir wissen ja, ich übersehe Androiden meistens.
In der nächsten Szene sehen wir Harper an Bord der Pax. Der ist dort offenbar mit dem Chefingenieur unterwegs und die spielen erstmal so ein bisschen Männlichkeitsgedöns. Also hier, guck mal, ich kann das Werkzeug mit einer Hand drehen und Harper macht das nach und...
Ganz nicht. Ich habe es als Revolverheldentricks bezeichnet.
Sonst ist es eine Lucky Luke-Sache.
Ja. Aber die Szene, die war halt auch nochmal so ein in die Richtung, so irgendwas stimmt hier nicht. Weil, ich meine, davon abgesehen, dass Harper es nicht hinbekommt, finde ich es auch ganz offensichtlich, weil der Typ wird es ihm dann ja nochmal zeigen. Selbst wenn er es hinbekommen hätte oder es ihm total egal wäre, weil Harper schätze ich so ein, an den nagt das schon, wenn er so Sachen nicht hinkriegt. Aber Harper meint halt, lass mal, wir sollten hier weitermachen, sonst kriegt er von Dylan einen auf den Deckel. Aber Dutch, also der Chefingenieur, finde ich, dass man da schon merkt, so eigentlich ist dem nicht so der Sinn danach, was zu machen. Und Harper fragt ihn dann ja auch, warum er überhaupt die Luke verschweißt hat, weil was die da machen, ist, die versuchen, die Luke zum Slipstream-Antrieb aufzumachen.
Genau, das ist jetzt die vierte Szene hintereinander, in der uns gesagt wird, okay, hier stimmt was nicht.
Ich finde, so ein bisschen führt sie uns vielleicht auch auf eine leicht falsche Fährte, wenn man sich die Aussagen von Dutch betrachtet und von Harper. So in die Art von, die groß wahnsinnig geworden.
Ja, das wurde uns vielleicht so ein bisschen versucht zu ermitteln, aber das kam bei mir nicht so an. Also dafür war dieser Charakter, der wirkte zu freundlich als, und er hat ja auch nicht direkt aktiv versucht, das zu verhindern mit irgendwelchen merkwürdigen Ausreden. Ach komm, lass doch mal weitergehen, wir versuchen es da vorne, oder ach, das habe ich auch schon 300 Jahre versucht, das funktioniert nicht, oder so Sachen, weißt du.
Ja, tatsächlich, an der Stelle war es dann halt so, wo ich mir gedacht habe, irgendwas ist halt, also wirklich dieses so komisch, weil ich sitze doch da nicht doof rum und spiele wie so ein Kind rum, wenn ich das Ding jetzt mal aufmachen muss, wenn mir das der Captain, ein Ehrengarde-Captain gesagt hat. Ich fand es halt ein bisschen komisch. So das andere mit dem Wahnsinnig, da bin ich auch nicht so mitgegangen, habe gedacht, okay, das ist es jetzt. Aber ich hatte halt das Gefühl, man will uns auf diese Fährte führen, dass die vielleicht wahnsinnig geworden sind.
Nun gut, wir switchen auf die Maru. Dort ist Baker mit Rummy unterwegs und wir erfahren jetzt in der 5. Szene hintereinander, hier stimmt was nicht. Ja.
Sorry. Ja, aber wir reden auch über Familien.
Ja, genau. Man erfährt ein bisschen was über so zwischenmenschliche Dinge, zwischen KIs und das wie ihre Schwester ist. Und man erfährt nebenbei auch, das stimmt was nicht. Ja.
Aber wir hören auch noch mal was von Beka und ihrem Vater. Sie hat sich heimlich nachts in sein Quartier geschlichen, um ihn beim Schlafen zu beobachten, weil sie sich halt auch Sorgen gemacht hat. Es wird halt auch ein Vergleich zu ziehen. Beide wären halt so ein bisschen selbstzerstörerisch gewesen.
Ja, ist auch ein bisschen merkwürdig. Man hört ja hier auch schon ein bisschen raus, dass KIs teilweise ein bisschen merkwürdig vielleicht reagieren können, oder? Das wurde uns doch so ein bisschen angedeutet, oder?
Also das Problem ist, ich habe was Bestimmtes gedacht, aber ich weiß nicht, ob die Szene oder das, was ich weiß, halt in die Richtung angedeutet hat. Also deswegen kann ich es schlecht einordnen.
Okay, alles klar. Gut, gehen wir in die nächste Szene. Jetzt hat Dylan ein Candlelight-Dinner mit Jill.
Ja, läuft auch sehr romantische Musik. Also ich meine das gar nicht so, wie es jetzt wahrscheinlich geklungen hat. Natürlich war es keine romantische Musik, aber es hat einen romantischen Sinn und ich mochte die Musik.
Ja, ist dir die Farbgebung hier in dieser Sequenz aufgefallen? Hier war alles so ein bisschen Gold angehaucht auch.
Ja, es war dunkel und man hatte aber so einen warmen Goldhauch. Aber ja,
natürlich dieselben Kulissen wie auch an Bord der Andromeda, klar. Und die hat man hier, glaube ich, einfach nur versucht, mit dieser Farbe in ein anderes Licht zu rücken.
Ja. Dann unterhalten sie sich ja darüber, wie der jeweils andere diese 300 Jahre, beide ja mehr oder weniger vergangen sind, erbracht haben. Und Jill meint ja auch, Dylan habe Glück gehabt, weil sie hat halt jedes Tick-Tack dieser 300 Jahre gespürt und für ihn war das halt nichts. Also ist nichts vergangen an Zeit.
Ja, aber es wird uns nicht richtig transportiert. Also für mich wirkt es hier in dem Moment so gut, es wird später klar, was dort genau passiert ist, aber es wirkte für mich halt nicht so, als wäre das so besonders dramatisch gewesen. Die Personen an Bord der Pax, die wirken jetzt nicht total depressiv, dass sie eben schon so lange dort verweilen. Die sind alle fröhlich, munter und machen ihren Dienst, so als wären sie gestern erst an Bord gekommen.
Also die einzige, die, wie ich finde, irgendwie merkwürdig rüberkommt, ist auch Jill. Ich hatte dann auch irgendwann einen anderen Verdacht bezug auf die andere Crew. Also ich hatte da durchgängig mehrere verschiedene Überlegungen, aber bei ihr, die ist eigentlich die einzige, wo du merkst, irgendwie ist sie ein bisschen komisch. Sie hat so ein bisschen die Hoffnung verloren. Die anderen sind so, hoch je, wir freuen uns.
In der nächsten Szene, Rummy versucht schon wieder in den Computer, in die KI einzudringen an Bord der Pax. Und sie erlebt eigentlich fast dasselbe nochmal wie vorher. Denn die KI, beziehungsweise dieses mysteriöse, durchsichtige 1 und 0 Wesen, das flüchtet erstmal so ein bisschen vor ihr und will eigentlich gar keine Konfrontation.
Das ist richtig. Ja, ist okay, wenn ich noch mal kurz auf die Szene von vorher zurückgehe.
Ja klar, sag nur.
Ich finde halt auch, also man hat ja die Musik beim Essen und die wird ja später auch noch öfters vorkommen. Und sie erzählt ja davon, was es ist. Wir hören halt Wagners Oper zum Fliegenden Holländer. Und da geht es ja auch nicht nur um tragische Liebe, sondern was sie auch sagt, sie meint halt, das ist wie zu meinem Lied geworden. Bis in alle Ewigkeit tut sie halt quasi ziellos durch die Meere fahren. Gut, sie steht eigentlich nur da. Ich fand den Kommentar ein bisschen merkwürdig. Aber ich wollte es einfach nur erwähnen, weil wir dieses Motiv halt später ja auch nochmal zurückkriegen. Also sie geht ja sehr später nochmal auf die Oper ein. Wir sind dann auch von der Szene, wo du eben warst, leiten wir dann auch, wir switchen quasi vom Korridor in den Archivakten der Pax auf die Kommandobrücke und da sehen wir halt wieder Jill, die sich nicht bewegt und wir hören halt die Stimme des Captains, der ja sagt, das ist ein Befehl, Lieutenant, und zwar immer wieder.
Genau. Und hier habe ich jetzt gemeint rauszuhören, dass Jill irgendwie ein bisschen traumatisiert wirkt, oder? Gut, dann ging es mir nicht alleine so. Und wie gesagt, das wird uns immer so ein bisschen gezeigt, während auch diesem Gespräch zwischen Jill und Dylan beim Essen. Und dann kommt auch Romy dazu und sagt, sie ist es oder sie war es.
Sie sagt, ja, dass sie halt den Captain getötet hat. Und Jill auf Nachfrage erzählt sie dann auch, ja, sie hat den Captain getötet, sie hat alle getötet.
Ja, und jetzt? Was erfährt man denn jetzt?
Also der Planet wurde überrannt. Da war noch ein anderer Commander dabei, den Warwick retten sollte. Der hieß Skyfall, der war tot. Und Warwick hat halt befohlen, dass Jill auf die Stellung von ihm schießt. Und Dill meint dann halt so, ja, das ist ja auch in Ordnung, weil er wollte wohl verhindern, dass er unter Folter halt Sachen versteht. Sagt, ja, aber Jill meint halt, ja, es war ja eh umsonst. Wir haben ja eh verloren. Wozu musste sie denn jetzt alle töten? Und sie hat dann kinetische Raketen benutzt und irgendwas muss schiefgegangen sein, weil es hat dann den kompletten Planeten zerrissen.
Aber Dylan guckt auch so ein bisschen zweifelnd, denn das scheint er ihr nicht so richtig abzukaufen. Also was dort erzählt wurde gerade, denn der weiß vermutlich auch, wie diese Raketen funktionieren und dass die das vermutlich nicht so können.
Ja. Aber
auf der anderen Seite hätte Jill vermutlich auch klar sein müssen, dass Dylan das nicht wirklich glaubt.
Ja, ich find's auch ein bisschen komisch, weil Romy will ja dann wissen von ihr, warum sie das nicht gleich gesagt hat und sie meint, sie hat das halt die letzten 300 Jahre versucht zu verdrängen und ja, es würde ja jetzt halt auch schwerfallen, sich dran zu erinnern, wie es wirklich war und ich denke mir so, ja gut, aber du weißt, wie es wirklich war, das haben wir ja eben gemerkt. Warum hat sie nicht gesagt? Vor allen Dingen, also man merkt ja auch, sie ist verzweifelt deswegen und sie gibt sich auch die Schuld, nur um ganz ehrlich zu sagen, an dem, was sie uns jetzt erzählt hat, ist ja kein Stück Schuld bei. Sie hatte den Befehl zu feuern. Es gab einen Grund. Ist vielleicht doof gelaufen, weil der Planet zerstört wurde. Aber so oder so hätte mindestens der Captain wahrscheinlich auch die anderen nicht überlebt.
Aber das ist ja jetzt noch nicht der Schluss der Geschichte, denn wir switchen jetzt zu Harper zurück und die schaffen es jetzt auch endlich, diese Öffnung zum, was ist das, Maschinenraum oder zu diesem Raum, wo dieser Slipstream drin gelagert ist, zu erreichen. Und dort fällt uns, beziehungsweise Harper fällt dort auf, warum der Slipstream nicht funktioniert. Und zwar,
es gibt gar keinen Slipstream mehr.
Genau, er ist weg. Ja. Und jetzt, ja, ich fand das ein bisschen merkwürdig, denn der Chefingenieur, dem scheint das irgendwie auch gar nicht zu überraschen.
Ja, beziehungsweise, naja, am Anfang ist das dann ja noch so von wegen so, ach, ist ja jetzt komisch. Ich habe den doch vor kurzem erst gesehen, wo ich mich gefragt habe, du hast das Ding zugemacht. Wie hast denn du den jetzt gesehen? Oder meint er auf dem Bildschirm? Kann ja auch sein. Aber er tut erstmal so vor, ach, das ist ja komisch. Und ich denke mir so, ist alles gut. Aber dann meint Harper halt, ja, so ein lebloses Ding kann ich einfach weglaufen. Den muss man mit Absicht abgeworfen haben. Und jemanden abwerfen möchte jetzt auch der Chefingenieur, und zwar Harper.
Genau, der wird jetzt plötzlich von jetzt auf gleich zu so einem Fiesling und kämpft gegen Harper und er landet dann über dieser Brüstung und droht nach unten zu stürzen. Aber er kann sich ja relativ gut halten.
Genau, er versucht nach oben zu kommen, also jetzt fängt es langsam an mit, wir kämpfen.
Und das sehen wir jetzt nicht zum ersten Mal und zum letzten Mal, also das wird noch häufiger kommen. Und jetzt switchen wir nochmal kurz zurück zu Jill. Dylan hat volles Verständnis dafür, dass sie sich halt so entschieden hat, wie sie sich entschieden hat. Und dann gibt's noch irgendwie ein bisschen Rumgeknutsche.
Genau.
Und ja, viel mehr erfahren wir, glaube ich, in der Szene auch nicht irgendwie wissenswertes, was wir nicht eh schon wussten, außer dass alles ein bisschen mysteriös ist.
Ja, eben. Also sie erzählt noch was über die Ironie der Tatsache, dass 300 Jahre zu leben, da würden viele wohl sagen, das ist wie tot sein, aber ja, sie kann halt nicht sterben. Ja, gibt der Folge an sich, also der Szene, nicht so viel Inhalt. Ich finde allerdings, wenn man am Ende, wenn man die Folge gesehen hat, es betrachtet, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen mehr Inhalt, aber so toll war es jetzt auch nicht.
Naja, zurück zu Harper, der bekommt jetzt Unterstützung, nämlich von BK, und ja, die hat jetzt irgendwie weniger Probleme, erstmal diesen Typen dort auszuschalten. Also gemeinsam schaffen sie es dann, ihn zu überlisten.
Ja gut, sie hat auch einen Kampfstab sagen. Eine Kampflanze und sie hängt da nicht so rum. Aber genau, aber sobald Harper auf den Füßen ist, rennt sie mit ihm ja auch weg. Hinter ihnen kommt Dutch hinterher und nicht nur er, sondern noch ein paar andere von den Crewleuten.
Genau, richtig. Und wir switchen schon wieder zurück in diese Traumwelt an Bord der Brücke. Dort erfährt Romy jetzt noch ein paar weitere Details, was dort passiert ist.
Ich habe ja eigentlich nur stehen, dass sie wieder auf der Brücke sind. Und wir sehen die KI und die eingefrorene Jill. Und Romy meint halt zur Pax, sie könne ihr zwar helfen, aber dafür müsse sie ja zeigen, was am Tag von Rorics Tod geschehen ist. Aber die Pax stößt dann, also sie stößt nicht wirklich einen Schrei an, aus, weil sie schreit nicht wirklich, aber sie macht ein sehr ekliges Geräusch. Und Romy, auf der Maru immer noch verbunden, zuckt und es sprühen Funken.
Genau, kriegt sowieso einen Elektroschock irgendwie. Und dann sehen wir schon wieder Harper und Baker, wie sie vor dieser Crew flüchtet durch die Flure Richtung Brücke.
Harper schimpft über ihren gehandelten Ingenieure. Und nee, die laufen nicht zur Brücke, die laufen zu Dylan. Und der ist ja immer noch auf dem Aussichtsdeck, mit wo er mit Jill, ich wollte gerade Techtelmächte sagen, aber Candlelight-Dinner hatte.
Woher wussten die eigentlich, wo Dylan ist? Okay, auf jeden Fall kommen die dort an und dann schaffen sie es auch irgendwie, die abzuschalten. Oder wie war das? Gell? Ich glaube, die schalten sich selbst ab oder werden abgeschaltet. Und dann sieht man auch, okay, Moment, das sind gar keine Menschen, diese Crew, sondern das sind alles nur Androiden.
Genau. Harper hat, also während die da drin sind und sich unterhalten und die anderen versuchen reinzukommen, hat Harper über eine Konsole die KI der Pax dazu gebracht, ein Androiden-Diagnoseprogramm zu starten. Und alle sacken über, nach vorne über. Und dann redet Harper mit Dylan und man sieht im Hintergrund Jill, die sehr leblos an der Wand lehnt. Die Jill, oder wie Harper sie nennt, die Puppe, und sie sind alle Androiden.
Und von jetzt an geht's ja relativ schnell, denn es passiert jetzt einfach so viel wieder hintereinander. Also jetzt versucht man erstmal zu flüchten, nachdem denen klar wird, was dort passiert.
Genau. Kurze Sache, was mich ein bisschen irritiert hat, vielleicht hatte ich das auch irritiert. Dylan ist ja sehr überrascht davon, dass Jill ein Android ist, obwohl sie sehr menschlich wirkte. Und dann denke ich an Romy und denke so, hä?
Ja.
Hast du dir auch gedacht, hä? Oder anders ausgedrückt, hattest du diese Fragezeichen auch über deinem Kopf?
Ja, das habe ich genauso gesehen. Dylan, hallo, du hast selber sowas an Bord. Ja, und ich fand das interessant noch, denn offenbar haben diese KIs immer irgendwie eine sehr intime Beziehung oder wollen eine intime Beziehung zu ihren Captains haben.
Mhm, ja, und dann meint ja Dylan, sie müssen schnell zu Romy, weil sie verbunden ist. Und was ich sehr interessant finde, ist, sie rennen los und die Androiden wachen langsam auf. Und die bewegen sich alle und vor allen Dingen auch bei Jill sieht man das halt sehr mechanisch. Und Jill hat mich besonders auch mit ihrem Gesichtsausdruck so ein bisschen an Terminator erinnert.
Ja, stimmt. Ja, vor allem, wie gesagt, die machen jetzt plötzlich spontan maschinelle Geräusche irgendwie und vorher war da kein Ton von zu hören. Also das hat bei mir auch die Stimmung ein bisschen kippen lassen. Zuerst, okay, schön mysteriös alles aufgezogen, aber jetzt wurde es irgendwie so ein bisschen albern auch.
Genau. Die Geräusche habe ich tatsächlich nicht so extrem wahrgenommen, weil mich hat halt allein schon diese Bewegung so rausgehauen, weil das war wirklich so wumm, und ich so, oh nee, jetzt ernsthaft. Ich meine, gut, die wachen aus diesem Modus auf, aber trotzdem so ruckartig. Ich fand's halt komisch.
Ja, definitiv. Ich fand das auch ein bisschen eigentlich schade. Das hätte man auch weglassen können. Ich meine, warum brauchte man jetzt diese maschinellen Robotergeräusche da, nur um dem Zuschauenden da noch extra auf die Nase zu binden? Ja, guckt mal, das sind wirklich Roboter nur.
Vorher habt ihr es nicht gemerkt, aber es war eigentlich die ganze Zeit da.
Ja, das ist, hallo albern. Ja, erst wird uns das gezeigt, okay, sie sind Menschen, die Crew, und jetzt baut man diese albernen Geräusche da ein. Naja.
Ja, Harper, Dylan, Baker rennen halt Richtung Maru und im Korridor überall stehen langsam aufwachende Androiden. Harper verschließt halt alle Türen und Dylan greift nach Romy, als sie auf der Maru sind und kriegt erstmal voll eine gewischt.
Ja, genau. Naja, jetzt in den nächsten Sequenzen versucht Dylan auch gemeinsam mit Romy in diese KI einzutreten. Und ja, ich fand, die ganze Sequenz, die kommt jetzt, die war relativ lang gezogen, denn die Androiden von der Pax versuchen ständig an Bord der Maru zu kommen. Und da gibt's auch ein paar interessante Kämpfe. Und selbst Tier darf mal nochmal ein paar Leute von denen auseinanderreißen. Und der scheint auch sichtlich Spaß daran zu haben, mal wieder irgendwie Gewalt auszuüben.
Ich habe aber vorher mal eine kurze Frage. Es gibt ja, also zum einen gibt es vorher noch ein kurzes Gespräch mit Dylan und Rev. Und Rev hat was rausgefunden und alle denken, ja, sie sind Androiden. Nein, sie hat lediglich rausgefunden, Jill ist nicht auf der Besatzungsliste. Was mich aber irritiert, an der Stelle zählt Dylan ja eins und eins zusammen. Und wir erfahren jetzt an der Stelle, dass Jill halt nicht irgendein Android ist, sondern die KI der Andromeda ist. Und gut, was wir halt auch erfahren, ist, dass sie wohl ihre Lebenszeichen vorgetäuscht hat, das sagt Romy, und dass der Avatar früher erstens Maggie hieß oder sie Maggie genannt haben und scheinbar auch anders aussah. Das hat bei mir dann erstmal die Fragezeichen gelöst. Okay, gut, es gibt einen Grund, warum Romy sie nicht erkannt hat. Aber Dylan meint ja dann, okay, Pax ist lateinische Frieden. Frieden, Peace, Peace, Pierce. Aber er sagt dann auch was mit Jill und Magellanic. Und bin ich da nicht mitgekommen, wo er denn zu Jill und Magellanic diesen Bogen schließt. Hast du das verstanden oder?
Ja, das ist genauso ein bisschen albern gewesen. Das ist genauso, als würde man jemanden fragen, na, wie ist das Wetter? Und derjenige sagt, ja, also das passt einfach nicht zusammen irgendwie. Die Antwort oder diese Verknüpfung ergab keinerlei Sinn in dem Fall.
Gut, dann bin ich ja beruhigt. Also ja. Bei Pax und Peace und Pierce würde ich ja sogar noch mitnehmen. Das andere ist...
Anderes Quatsch, ja. Vielleicht auch einfach nur Synchro-Schwachsinn, aber okay.
Ja, ich habe da auch tatsächlich nicht dran gedacht, mal nachzugucken, wie es im Original ist. Aber okay, ja. Gut, das wollte ich jetzt noch mal kurz abgeklärt haben, ob du da mehr wusstest. Okay.
Ja, auf jeden Fall kann man die nächsten 5 Minuten wirklich in ein paar Sekunden zusammenfassen. Denn wie ich schon sagte, dort wird jetzt gekämpft, während die versuchen, die Angreifer von Dylan und Romy fernzuhalten, die auch immer wieder versuchen, dort diese KI zu überzeugen eben, aufzuhören damit und das Ganze sein zu lassen. Wie gesagt, das wechselt ständig hin und her nur. Und wie hast du die Szene empfunden?
Sagen wir es mal so, es ist ein viel Rumgewechsel und ich fand den Kampf halt tatsächlich geil synchronisiert und mit der Musik. Mir ist später erst aufgefallen, ich habe erst gedacht, die hätten die Musik drunter gelegt, so, also die Seelen mal, aber die Musik läuft ja tatsächlich auch auf dem Schiff. Aber irgendwie, also so hat mir das tatsächlich gefallen, aber es bringt jetzt halt nicht so viel mit. Ich fand es hübsch anzugucken, aber gut, es war mehr so ein Auffüllen der Folge.
Ja, genau. Wie gesagt, die Sequenz war für mich auch viel zu lang. Man hätte auch eine Benny Hill Musik unterspielen können, weil die laufen alle ständig von links nach rechts, von vorne nach hinten.
Das hätte nicht so episch gewirkt. Also mir hat das echt gefallen.
Okay.
Und ich mag halt auch Opern.
Ja, Tier hat vor allem mal was zu tun, außer nur dumme Sprüche von sich zu geben.
Ja.
Ja, schade ist ein bisschen, dass Raph natürlich hier nicht dabei ist. Der hätte ja auch nochmal zeigen können, was er kann, aber der tritt eher ein bisschen seltener in Erscheinung in dieser Folge, leider.
Aber ich finde, am Ende kriegt er halt nochmal, da darf er nochmal.
Genau. Die Sequenz geht, wie gesagt, sehr lange und die löst sich am Ende wie auf.
Der gute Tier schießt sehr oft auf Dutch.
Das Ganze wird dann auch aufgehalten, aber die KI kann man nicht so richtig aufhalten. Die scheint auch relativ stur zu sein und offenbar können KIs auch psychische Probleme entwickeln, denn die ist ja voll im Wahn irgendwie auch.
Ja, also was halt während des Kampfes gleichzeitig passiert, ist ja, dass sie tatsächlich schaffen, dass Jill erzählt, was ist. Und Jill, der Avatar, der vorher so zerstört, sage ich mal, aussah, nicht der Avatar, sondern die KI. Also so nicht eindeutig. Wir stellen jetzt halt letztlich fest, die ist gar nicht so kaputt, sondern sie hat halt ihr Aussehen nicht gezeigt, weil sie sieht jetzt halt aus wie Jill.
Genau, und diese komischen Bewegungen habe ich mir erklärt dadurch, dass einfach vielleicht der Computer sehr überfordert ist mit diesen ganzen Androiden, um die zu steuern. Ja, aber klar, sie wollte sich selbst verschleiern. Alles ein bisschen merkwürdig trotzdem.
Vielleicht war auch dieses Bewegen so eine Taktik, um halt nach außen anzudeuten, dass mit ihr irgendwas halt einfach nicht stimmt. Und wir erfahren ja, dass Warwick, also es waren komplett alle Leute vom Schiff, waren auf dem Planeten. Warwick hat sie da runtergeholt und er sagt, Jill soll sich selbst zerstören, weil die Feinde sollen nicht an irgendwelche Daten kommen und Jill hat einen Plan entwickelt, wie sie entkommen können und Warwick sagt, nee, Selbstzerstörung. Und wir sehen dann auch so ein paar Erinnerungen, die uns halt zeigen, was du ja auch schon erwähnt hast, zwischen den beiden war halt definitiv mehr. Und da war auch mehr als Knutschen, die beiden hatten eindeutig auch Sex.
Ja, was ich aber sehr mysteriös fand, der Captain hat die komplette Besatzung, wir reden hier von mehreren tausend Leuten, die haben alle samt das Schiff verlassen und sind da runter auf diesem Planeten, hallo?
Ja, meine Überlegung dazu ist, vielleicht hat, also Jill sagt ja irgendwie, du schämst dich für mich und du schämst dich dafür, wenn sie mich fangen und meine Daten haben, dass sie das halt alles herausfinden. Und einerseits denke ich so, vielleicht übertreibst du ein bisschen. Aber dann habe ich mir halt auch die Frage gestellt, warum die überhaupt tatsächlich alle da unten sind. Und dann denke ich mir so, okay, was, wenn es denn tatsächlich so war? Er hat alle nach unten geholt, weil er wusste, sie werden gefangen genommen. Er wollte aber nicht, dass zwangsläufig die Leute mit der Pax zerstört werden, also getötet werden, weil sie tatsächlich recht hat. weil er sich vielleicht gesagt hat, okay, wir gehen jetzt alle da runter und vielleicht überleben wir das, selbst wenn sie uns gefangen nehmen. Aber niemand findet heraus, dass ich Sex mit meiner KI hatte.
Alles ein bisschen merkwürdig, oder?
Aber komisch ist es halt trotzdem. Es macht ihn übrigens nicht sehr sympathisch. Aber sie ist jetzt auch nicht so sympathisch. Ja, und daraufhin sagt sie halt, ja, ich verweigere den Befehl und schmeißt den Slipstream ab. Und genau das hat halt den Planeten zum Explodieren gebracht.
Genau, richtig. Also sie wollte diesem Befehl gar nicht folgen, sondern wollte sich auch selbst gerne am Leben in Anführungszeichen halten.
Und dann war sie halt alleine und deswegen halt die ganzen Androiden, weil sie kann halt nicht alleine sein. Sie hat die DNS-Dateien genommen und sich damit halt ihre Freunde, ihre besten Freunde, zum Beispiel auch Dutch, halt neu erschaffen als Androiden.
Genau, sich selbst quasi eine Illusion erschaffen, damit das irgendwie weitergeht. Ja, sehr tiefgründig eigentlich so eine KI. Also, naja, gut, man flüchtet zurück auf die Andromeda und was tut denn jetzt die KI hier? Die tut jetzt eigentlich genau das, was sie ursprünglich gar nicht wollte.
Ja, jein. Ich weiß, was du meinst. Ich habe nämlich diesen Gedanken auch gehabt. Also sie versuchen sie ja noch zu retten, was Tier doof findet, was am Ende halt nicht funktioniert. Und dann soll Tier halt sie nicht zerstören, aber halt, weil sie schießt mit Raketen auf die Andromeda, diese Raketen halt ausschalten und aber nicht das Schiff zerstören. Aber sobald, also ich habe zwar verstanden, er soll auf die Raketen schießen, ich habe aber die Vermutung, er sollte auf die Abschussvorrichtung schießen, weil er schießt halt aufs Schiff. Und daraufhin geht die richtig derbe kaputt und alle fragen sich erstmal, was los war. Und Tia meint halt, ja, sie hat den Schirm ausgeschaltet. Mein Gedanke dazu ist, naja, sie hat sich nicht verteidigt, ist nicht dasselbe wie ich begehe Selbstmord.
Ja, genau, aber gut. Ja, fragwürdige Entscheidung.
Ja, ich kann das tatsächlich auch insoweit nachvollziehen, weil es ist eine ganz andere Sache, an sich selbst Hand anzulegen, meiner Ansicht nach, als tatsächlich zu sagen, okay, dann lasse ich es jetzt auf mich zukommen. Weißt du, du musst dich nicht überwinden. Klar, du musst du musst den Schirm abschalten, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich einen Unterschied macht.
Ja, okay, klar. Je nachdem, wie man sieht, klar.
Weißt, was du meinst, aber ja. Letztlich. Vielleicht kollidiert das ja auch mit ihrer Programmierung an der Stelle. Also vorher war es ein Befehl, den hat sie jetzt verweigert. Vielleicht kann sie sich auch sonst gar nicht selbst zerstören.
Jetzt gibt's auf jeden Fall, nachdem das alles beendet ist, Dylan ist erstmal ein bisschen betroffen, aber kurz darauf ist er schon wieder heiter, denn er redet mit Beka auf einem Flur. Genau. Und Dylan sagt einfach nochmal, er hätte sie sehr gern dieses Schiff gehabt, auch um das Commonwealth weiter aufzubauen. Und Beka hat ja auch noch ein paar Anmerkungen dazu.
Ja, sie meint halt, also erstmal, wenn sie ihm das nächste Mal von einem verlorenen Ehrengardeschiff erzählt, dann soll er sie bitte zum Teufel jagen. Aber er macht halt auch, weil Beka meint halt, ja, das war halt alles natürlich, was ein Ehrengardeschiff ausmacht, was es da gab. Und er meint, ja, Strukturen und Vorschriften, das ist halt auch, was ein Kommandeur mag. Aber er hätte halt das Wichtigste, und zwar eine Crew, auf die man sich verlassen kann. Wobei das jetzt natürlich nur bedingt stimmt.
Ja, das ist ein bisschen ironisch zu dem, was er am Anfang gesagt hat, dass er sich nicht verlassen könnte, weil immer alle irgendwie wegfliegen.
Beka meint dann noch, jetzt wäre wohl ein schlechter Zeitpunkt, um Urlaub zu beantragen. Und er meint, ja, und sie so, verdammt. Aber ich finde, in der Szene merkt man halt auch, wie sie guckt. Also ich glaube, das ist eher von Anfang an Spaß.
Ja, ich denke auch, dass sie lächeln ja auch die ganze Zeit, eher so ein flapsig, lockeres Gespräch. Ja. Und dann gibt's noch eine Sequenz zwischen Romy und Rev. Und die fand ich ja ganz schön und die darfst du uns erklären, wenn du möchtest.
Okay, also wir sehen Romy, die starrt scheinbar nach draußen da, wahrscheinlich hin, wo die Pax war. Ich finde, ihre Augen sehen da auch schon glasig aus. Und Rev sieht man halt auf sie zukommen und Romy meint, das sei halt eine ganz einfache Gleichung. Eine simple Bruchrechnung. Und man an der Stelle dachte ich, von was redet sie? Und dann meint sie, Wasser fließt an die Oberfläche und dann sagt sie halt, dass Harper ihr Tränendrüsen eingebaut hätte, aber sie weiß halt nicht, wie sie die jetzt nutzen muss. Und dann meint Rev, also er meint halt, man bemerkt die halt wirklich erst dann, wenn man sie braucht, also sowas wie Tränen. Und Romy spielt dann darauf an, dass als die Pax explodiert ist, Rev halt meinte, dass Rev für die Seele der Pax gebetet hat und ob er denn glaubt, dass künstliche Intelligenzen eine Seele haben. Was natürlich bei allen möglich, also nicht bei allen möglich, aber es ist eine sehr große Frage. Ich meine, sie ist bei Asimov, sie ist bei Data. Die Frage, ob eine KI eine Seele hat, begegnet uns ja in der Science Fiction öfters.
Das, wie gesagt, man kann immer wieder sagen, Data bei Star Trek ist ja das Musterbeispiel darüber und schwieriges Thema, obwohl, ja, ist es eine Maschine, ist es eine Intelligenz und oder halt eine Lebensform in Anführungszeichen. Ich bin da ganz eindeutig auf der Seite. Also für mich wäre Romy auch eine Lebensform.
Ja, und ich meine, sie reden ja auch immer davon, dass sie eine Fühlende ist, obwohl sie eine Maschine ist.
Genau.
Und Rev meint halt auch nochmal, er glaubt, dass alles, was lieben könnte, eine Seele meint, hat. Und er fragt Romy, ob sie schon mal geliebt habe. Und darauf antwortet sie ihm ja nicht. Sie sagt stattdessen, dass sie gelernt hat, dass es gefährlich ist zu lieben, denn man kann verrückt werden. Und ich finde halt auch, wenn sie und Dylan in der mit der KI der Pax verbunden sind und halt sehen, was wirklich passiert ist und dieses Gespräch zwischen Warwick und Jill, wenn du da auf Romy achtest, sie guckt halt sehr erschüttert, was natürlich auch nahe liegt, weil sie sieht bei ihrer Schwester das, was sie ja selbst empfindet. Also nicht in dieser Heftigkeit, aber ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, dass sie Angst hat, dass das passieren könnte mit ihr wegen Dylan. Und Rev berührt sie halt an der Schulter noch und meint, dass dann wohl die Tränen genau das verhindern sollen, dass man verrückt wird und geht. Und wenn man dann Romy wieder sieht, dann weint sie auch.
Genau. Ja, fand ich auch eine sehr schöne Szene. Und Rev war auch in seinem Element wieder, auch wenn das in den letzten Folgen ein bisschen weniger wurde. Aber ja, eine sehr schöne abschließende Folge. Hast du zu Thema Androiden und sowas die Trekkipedia-Folge schon gehört?
Ja, die habe ich tatsächlich schon gehört.
Genau.
Also, aber frag mich jetzt nicht ab.
Nee, das mache ich nicht. Aber kleiner Hinweis, wer ein bisschen mehr über KIs oder so erfahren möchte, dem sei diese Folge sehr ans Herz gelegt, denn dort wird sehr viel auf dieses Thema, ist das eine KI, ist das eine Lebensform, eingegangen und das fand ich eigentlich sehr schön gemacht.
Definitiv. Und
schöne Grüße an Tanja und Peter an der Stelle.
Genau.
Und ja, dann sind wir am Ende der Folge. Wer ist dran mit dem Fazit?
Du.
Ich bin dran mit dem Fazit. Mein Fazit wird kurz, glaube ich. Es wird noch kürzer als das letzte, das war schon kurz. hat gut angefangen, die Folge. Ich fand es interessant, mal wieder so ein Mysterium zu haben. Okay, was ist da passiert? Warum leben die noch nach all diesen Jahren? Und was hat sie am Leben gehalten? Denn man erfährt, dass dort eigentlich gar nichts irgendwie Künstliches oder eben naturmäßig vorhanden ist, das diesen Effekt verursachen könnte. Ansonsten ist die Folge so ab der Hälfte irgendwie abgesackt. Da wurde es für mich ein bisschen albern. Als rauskam, dass tatsächlich diese Crewmitglieder alle nur, in Anführungszeichen, Androiden sind, die uns dann auch ein bisschen doof und als so komisch Bösewicht gezeigt wurden. Die hatten zu dem Zeitpunkt also keine eigene Meinung oder eine eigene, ja, wie sagt man, also
Identität
mehr, sondern die ist von dem Zeitpunkt an, war das einfach nur noch Maschinen, die gesteuert wurden von der Pax, von der KI. Und das wurde uns vorher anders gezeigt. Das war so dieser Stelle, wo das Ganze für mich gekippt ist. Ich dachte erst so halbe, okay, super Folge, wird sicher so eine gute Folge werden. Aber nachdem das so ein bisschen am Ende gekippt wurde, dann dieser lange Kampf, der auch für mich irgendwie viel zu lang war, ja, ist genau wie die letzte Folge eine mittelmäßige Folge für mich.
Ich überlege gerade, wie ich mein Fazit anfange. Erstmal bin ich sehr beruhigt über dein Fazit, deine Wertung. Da ich sage auch warum. Also ich muss dazu sagen, ich lese ja auch zwischendrin mal so ein bisschen Fakten schon mal vorher. Also nicht, dass ich mir Folgen vorher durchlese. Klar gucke ich sie manchmal ein bisschen früher. Aber ich bin über die Pax bin ich halt zwischendrin schon mal gestolpert. Ich wusste nicht hundertprozentig, was in der Folge passiert. Mir war aber von Anfang an klar, dass es die verrückte KI ist und dass die auf dem Schiff ist. Ich wusste nicht, dass es Jill nicht gab. Ich wusste nicht, wie das mit den anderen Crewmitgliedern ist. Das heißt, ich habe so ein bisschen gerätselt schon. Aber mir war halt relativ klar, okay, dann relativ schnell, das ist garantiert die KI des Schiffes. Wo ich halt immer gerätselt habe, war, was die Crew angeht, weil ich habe halt gedacht, okay, ist irgendwas passiert, was tatsächlich, weil ich wusste auch nicht mehr, was genau mit dem, also ich wusste, dass sie ein Trauma hatte. Ich wusste aber nicht mehr genau, was das Trauma war. Ich wusste, dass sie was mit ihrem Captain hatte, aber so gewisse Dinge nicht. Also ich habe tatsächlich auch gedacht, naja, vielleicht ist da tatsächlich so ein Zeiteffekt, der die Crew beeinflusst. Alternativ, okay, sie hat die Crew, als sie gemerkt hat, da kommt jemand an Bord. Ich meine, sie wird ja das Ehrengarde-Schiff auch wahrgenommen haben früh genug, dass sie dann halt auch die Crew vielleicht kurzfristig erschaffen hat. Also ich war mir da halt auch eine ganze Zeit nicht sicher. Aber deswegen habe ich halt auch gedacht, dass der vielleicht tatsächlich einfach nur ablenken will. Ich habe auch zwischenzeitlich überlegt, ob der Chefingenieur das Ding halt zugemacht hat und nicht aufgemacht machen will, weil er gezwungen würde, halt solche Dinge zu tun. Das heißt, so dieses Rätseln hatte ich halt auch immer noch. Aber als man es dann wusste, war es halt auch nicht mehr so geil. Ich habe ja auch eine Überlegung gehabt, warum jetzt tatsächlich alle auf dem Planeten waren. Wie gesagt, na, so richtig hundertprozentig. Es wäre eine Erklärung, doof finde ich so trotzdem. Aber ja, sie hat halt relative Löcher. Das Ende der Folge hat mir gefallen, allerdings aus nur einem einzigen Grund so richtig. Also nicht jetzt das Ende mit Rev, das aus einem anderen Grund hat mir gefallen. Aber ich mochte halt wirklich die Kampfszenen und mit in Kombination mit dieser Musik, weil ich mag es halt auch, wenn du so Kampfszenen hast oder auch irgendwie generell Szenen, die halt so Musik haben. Ich finde, es harmonierte halt auch zusammen. Jedenfalls war das mein Empfinden und das finde ich halt gut. Und ja, ich hätte es halt auch schön gefunden, wenn wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr über das, was mit der Pax und Warwick war, erfahren hätten. Ich habe da gedacht so, okay, ich hätte jetzt irgendwie gern gewusst, wie ist das passiert. Hat er sich gedacht, ach, ich nehme jetzt die KI, hier ist keine andere Frau, oder hat er sie wirklich geliebt? Klar kann sie das vielleicht auch schlecht beurteilen, aber man hätte es vielleicht mit Szenen nochmal sehen können. Und stattdessen andere Szenen, die halt die Folge gefüllt haben, weglassen können. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich sage, ich fand sie mittelmäßig.
Nee, braucht man nicht. Ist eine mittelmäßige Folge einfach gewesen. Wie gesagt, sie ist zur Hälfte so ein bisschen abgestürzt, leider, aber nun gut. Ich kann inzwischen schon mal sagen, in der übernächsten Folge werden wir einen Spezialgast dabei haben. Wir verraten jetzt noch nicht wer und das werden wir dann bei Zeiten sehen.
Hilf mir auf die Sprünge, weil wie wir letztens festgestellt haben, stolpere ich irgendwie über die Folgen. Ist das die mit der 2.0 im Titel?
Ja, genau. Dort werden wir einen Spezialgast in unserem Podcast begrüßen dürfen.
Sehr schön.
Genau. Gut, dann an der Stelle sage ich von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns bei iTunes und Co. Schreibt uns auch gerne auf unserem Blog unter andromecast.de und hinterlasst uns auch gerne dort auch mal einen Kommentar, was ihr zu den Folgen hier haltet.
Genau, da freuen wir uns immer tierisch drüber, über Bewertungen und Kommentare und gerne auch sagen, lach nicht immer so viel oder so.
Sagt uns eure Meinung, ja, positiv oder negativ. Wir ändern sowieso nichts daran, deswegen wir bleiben so, wie wir sind.
Ja, das stimmt, aber manche Sachen, die einem vielleicht nicht auffallen, daran kann man ja dann vielleicht.
Na klar, war nur ein Spaß, klar.
Ja.
Okay, nochmals vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.